Wir sind in unserer Predigtreihe gemeinsam auf dem Weg zur kompromisslosen Nachfolge. Und diese Themen, die wir in der Predigt behandeln, die werden auch noch tiefergehend in den Kleingruppen behandelt. Und jetzt muss ich um Zurückhaltung bitten für die, die in der Kleingruppe schon die 13. Einheit durchgegangen sind. Weiter darf die Silke natürlich jetzt nicht mitmachen, denn die kennt das. Das ist der Nachteil am Beamer. Und meine Frau, die Marion, kann nicht mitmachen, weil die hat mir die Präsentation gemacht. Aber all ihr anderen, ihr könnt jetzt mitmachen. Und zwar erkläre ich es euch, jetzt fahren Worte ein. Worte auf der Folie. Und sobald ihr erkennt, welcher Text das ist oder welcher Vers das ist, dann sagt er Stopp, dann fährt kein Wort mehr ein und dann sagt ihr mir den Vers. Ich glaube, ob ihr jetzt an das glaubt, an die Bibel glaubt oder nicht, ihr kennt den Vers, zumindest in Teilen. Also Silke, los geht's. Ich höre nichts. Ja, das ist nicht ganz richtig. Hört, was, stopp. Rita? Sehr gut. Okay, Rita, du darfst nach vorne kommen. Ich darf dich auf die Bühne bitten, du darfst predigen. Nein, du darfst kommen. Also du hast dir den Apfel verdient, da heute ja Fastenzeit ist und jeder auf gesunde Ernährung achtet, verzichtet auf Süßigkeiten, habe ich gedacht, ich kenne niemanden, der auf Äpfel fastet, also lass ihn dir schmecken, Rita. Genau. Ja. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Ich lese die Verse immer in der Neuen Leben Bibelübersetzung. Deshalb ist der Vers, den du genannt hast, ein bisschen vielleicht anders vom Wortlaut, weil es eine andere Übersetzung hast, die du zitiert hast. Aber nichtsdestotrotz bleibt die Frage, ist es möglich? Kommt ein Kamel durch den Nadelöhr? Gebt mal vielleicht Handzeichen, wer meint, als Kamel kommt durchs Nadelöhr. Ach, ein paar zögerliche Hände sind oben. Wer glaubt, dass es nicht funktioniert? Dass das Kamel nicht durchs Nadelöhr kommt? Ja, auch nur ein paar zögerliche. Das heißt, der große Rest ist unentschieden. Richtig? Tut die Hände hoch, wenn ihr euch nicht sicher seid. Also die überwiegende Mehrheit ist, die traut sich einfach nicht. Weil es waren viel weniger Hände oben, wie eigentlich jetzt bei der Abfrage hätten sein müssen, wie da sind. Aber das ist vielleicht die Herausforderung an mich, dass ich ein bisschen versuche, die Frage mit der Bibel und mit dem Predigt dann zu klären. Also dann schauen wir uns mal den Text an, der praktisch diesen Vers einhüllt. Und ich lese den Abschnitt aus dem Markus-Evangelium, die Verse 10 bis 17. Aus dem Kapitel 10, 17 bis 27. Als er, also Jesus, weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragte Jesus. Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gesetze, du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine Falschaussagen machen, du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Eins fehlt dir noch, sagte er zu ihm. Geh und verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann wirst du deinen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Jesus sah alle, die dabei standen, an und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt, aber Jesus wiederholte, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reich ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, nicht aber für Gott. Bei Gott ist alles möglich. Der Text richtet sich offensichtlich an Reiche. Da ich nicht reich bin, wir alle zumindest im Vergleich zu dem jüngsten Milliardär, es ist ein Deutscher, Johannes von Baumbach, sind wir alle eher arm. Ich bin arm, also kann ich abschalten jetzt. Vielleicht denkt ihr, vor Gott sind wir sowieso arm. Also ist die Frage nach Armut und Reichtum ohnehin irrelevant. Und schließlich, da ohnehin niemand durchs Nadelöhr passt, geschweige denn ein Kamel, haben wir alle keine Chance. Aber was soll's? Vergessen wir die Worte. Auf die Seite mit diesem Text. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland verglichen mit den Menschen aus anderen Ländern alle reich. Spricht der Text am Ende also vielleicht doch mich an? Die Geschichte, die hier erzählt wird, steht in allen synoptischen Evangelien, also im Markus, im Lukas und im Matthäus. Und weil es in allen drin steht, zeigt es, dass der Text eine gewisse Wichtigkeit hat. Also wir sollten daher, wie ich finde, genau hinsehen und zuhören. Denn wir wollen ja auch eine Frage, in unserem Podium ist es noch unklar, ob das Kamel durchkommt oder nicht. Wir wollen ja die geklärt haben, also müssen wir zuhören. Ihr erkennt es, wenn ihr den Text auch mitgelesen habt, dass er sich in zwei Teile gliedert. Einmal diese seltsame Begegnung mit dem Mann und einmal das Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern im Nachgang führt. Und jetzt wollen wir diese zwei Abschnitte auch anschauen. Also zuerst mal fokussieren wir uns auf die Verse 17 bis 27, die Begegnung. Jemand läuft auf Jesus zu, wirft sich vor ihm auf die Knie und stellt die Frage nach dem ewigen Leben. Zunächst ist völlig irrelevant, wer dieser ist, der Jesus ehrerbietig begegnet. Er will die Chance einer zufälligen Begegnung nutzen, um seine Frage nach dem ewigen Leben verbindlich beantwortet zu bekommen. Erst am Ende der Begegnung wird deutlich, dass es sich um einen begüterten Menschen handelt. Jesus antwortet zunächst nicht mit Kritik an der unterwürfigen, in der jüdischen Tradition durchaus verständlichen Anrede. Guter Lehrer. Nee, der Unbekannte wird sogar bass zurückgewiesen. Denn nur Gott steht diese Verehrung zu. Dann folgt sofort die Testfrage nach der Erfüllung von den zwei Tafeln mit den 10 Geboten. Und die Antwort, die kommt schlagartig. Lehrer, erwiderte der Mann, die Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Mutig, selbstbewusst. Jetzt habe ich den Faden verloren. Mutig, selbstbewusst, ohne Einschränkung, antwortet er. Dann kommt die erstaunliche Reaktion von Jesus. Es steht nur, er gewann ihn lieb. Er gewann ihn lieb, das hätte ich an der Stelle nicht erwartet. Trotz des selbstbewussten Urteils über sein eigenes Leben nimmt Jesus ihn erstmal in sein Herz auf. Jesus kritisiert an der Stelle nicht. Nein, er begegnet ihm sogar viel radikaler. Er beruft ihn in seine Nachfolge, so wie er bereits viele Jünger und Jüngerinnen in seine Nachfolge gerufen hat. Folge mir nach. Allerdings, es gibt eine Bedingung für diese Nachfolge. Geh und verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Weil der Mensch ihm wichtig ist, weil er ihn liebt, scheut er nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Liebe ermöglicht harte Antworten auf nicht einfache Fragen. Wenn er nicht lieben würde, weiß ich nicht, was ihm dann für eine Antwort gegeben hat. Vielleicht, wo er sich gut fühlt und weiterleben kann wie bisher. Aber weil er ihn liebt, weil er ihm wichtig ist, sagt er ihm, auch wenn sie nicht einfach zu akzeptieren ist, die Wahrheit. Liebe ermöglicht auch harte Antworten. Er stellt ihn damit vor eine lebensverändernde Herausforderung. Auch wir sind vor die Herausforderung gestellt, ob wir ihm nachfolgen wollen. Ob wir den Weg gehen wollen, den er hier vorskizziert. Der Fragende hat nicht mit der Antwort gerechnet. Er hat sie nicht erwartet. Und deshalb lesen wir, als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort. Denn er war sehr reich. Lass uns das nochmal reflektieren, kurz innehalten. Da wird jemand in die Nachfolge von Jesus gerufen und nimmt diesen Ruf nicht an. Er hat alles getan, was ihm als gläubigen Juden verlangt, was von ihm als gläubigen Juden verlangt wurde. Wer kann schon sagen, dass er die Gebote gehalten hat von Jugend auf? Man dachte wohl, er müsse das Himmelreich quasi sich verdienen. Er verdient sich das. Er möchte weiter immer noch selbst sein. Er selbst sein wollen. Und da sagt Jesus, sorry, im Hinblick auf dein Leben, auf ewiges Leben, funktioniert das nicht. Die Bibel ist deutlich entgegen allem Volksglauben. Reiche werden nicht grundsätzlich wegen ihrer Vermögenssituation kritisiert. Weder der reiche Mann, der dem armen Lazarus begegnet, noch der mächtige Schatzmeister aus Äthiopien, weder der Weinbergbesitzer noch der reiche Kornbauer oder der zollbeamte Zachäus, weder die reiche Purpurhändlerin Lydia, noch erst recht die reichen Frauen, die die Jesusbewegung finanziell unterstützten. Sie waren nicht wegen ihrem Reichtum kritisiert. Das ist wirklich ein Mythos, dass Reiche während ihres Reichtums grundsätzlich zu kritisieren wären. Lasst uns diese Irrlehre nicht weiter erzählen, denn sie hindert Reiche, sich auf das Evangelium einzulassen. Und der Text ist auch keine allgemeine Aufforderung, an die Gläubigen all ihren Besitz verkaufen zu müssen oder gar zu verschenken. Aber das ist natürlich nicht alles, was die Bibel relativ oder absolut zu Reichen zu sagen hat. Wenn jemand meint, er könne sein Leben auf dem Reichtum aufbauen, ja, dann ist er oder sie auf dem Holzweg. Dass der Mann meinte, sein Vermögen würde sein Leben absichern, das ist, sagt Jesus, der Irrtum. Nicht sein Reichtum an sich. Gut auch zu wissen, auch das Verkaufen oder das Verschenken von seinem Besitz hätte dem Mann nicht automatisch ewiges Leben verschafft. Und in Bezug zu diesem Text und zu diesem Vergleich kann unter Reichtum alles angesehen werden, was von Glaubenden, was von uns wichtiger genommen wird als unsere Beziehung zu Gott. Das kann für einen Saulus von Tarsus, der zur Bildungselite seiner Zeit gehörte, eben genau diese Bildung sein, sodass er geläutert, als Paulus dann im 1. Korintherbrief schreibt, dass er praktisch gut ist und sich darauf stützt, dass nichts zu wissen als allein Jesus für ihn der Gewinn ist. Dass das alles ist. Was ist dir wichtiger als deine Beziehung zu Gott? Dein Haus? Einkommen? Das Auto? Handy? Dein Aussehen, deine Position auf der Karriereleiter, deine Anerkennung in der Gesellschaft, der Fußballclub, was auch immer. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher, als dass ein Autobesitzer, als dass ein Smartphone-Besitzer, als dass ein Karrierist, als dass ein Topmodel, als dass der Fußballbesitzer ins Reich Gottes kommt. Vor Jahren, als wir hierher gezogen sind, war es ziemlich schnell klar, hier wollen wir bleiben. Und wir haben Ausschau gehalten, wie wir sesshaft werden können, Wohnung, Haus. Wir hatten in Regensburg, wo wir vorher gewohnt haben, lange gesucht, aber wir haben nie den inneren Frieden bekommen. Und dann haben wir hier als Reingeschmeckte, als Zugreiste, hätten wir in unserer Gemeinde einen Zuschuss sogar bekommen, als Einheimische. Wir haben da ein super Grundstück gefunden, mit Blick auf die Natur und haben dort unser Traumhaus im Rahmen unseres Budgets uns errichten. Wir sind gerne dort. Warum erzähle ich das? Weil das für uns der größte Besitz ist, was wir haben, materiell gesehen. Aber für die Marion, meine Frau und für mich war immer klar, dass wir uns da versuchen, nicht dran zu hängen. War klar, dass wir uns immer wieder versuchen, bewusst zu machen, dass es von uns, dass es letztendlich geschenkt wird. Denn wir betrachten das als Geschenk. Es waren so viele Faktoren, die dazu geführt haben, da wir das bekommen haben, auch dieses Grundstück bei uns mit unserem besten Freund in der Nachbarschaft. Unvorstellbar. Uns ist bewusst, alles ist geschenkt. Nicht der Besitz ist das Problem, sondern wenn er meint, der Besitz würde dazu nötig sein, damit ich erfülltes Leben habe. Nicht was wir haben, kritisiert Jesus, sondern er kritisiert, wenn wir dem Haben, dem Sein, eine höhere Priorität einräumen, wie ihm selbst. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf das Nachgespräch, Verse 23 bis 27. Das Nachgespräch führt Jesus mit seinen Jüngern. Und es hat wesentlichen Elemente dieser biblischen Grundeinsichten zum Gegenstand. Jesus selbst greift die Frage auf, die die Jünger in ihrem Herzen stellen und die Frage vieler nicht nur der begüterten Menschen ist. Wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen? Oder eine andere Übersetzung setzt, für die Menschen, welche Güter haben. Jeder von uns hat Güter, eingangs habe ich schon erwähnt, reich sein ist relativ. Jeder und jede ist angesprochen. Gerade auch da der Reichtum in diesem Kontext die Wichtigkeit meiner Beziehung zu Gott meint. Die Jünger staunen darüber, dass Jesus ihnen die Frage aus dem Mund nimmt. Er radikalisiert sie sofort. Wie schwer ist es überhaupt, in das Reich Gottes zu kommen? Wir kennen die Antwort, die zum Sprichwort geworden ist. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Das Kamel ist das größte damals in Palästina bekannte Tier. Und das Nadelöhr zeigt die völlige Unmöglichkeit, dass von sich ein Reicher ins Reich Gottes kommen könnte. Und jetzt haben wir unter Bibellehrer öfters mal diskutiert, ob mit Nadelöhr nicht eine kleine Tür in der Stadtmauer von Jerusalem, also quasi so eine Hinterpforte, gemeint sein könnte. Oder eine Pforte ins Haus. Zwischenzeitlich ist man sich aber ziemlich sicher, dass es genau so gemeint war, wie es hier steht. Und das ist immer ein guter Ansatz, dass wir zunächst auch das so nehmen, wie es in der Bibel steht. Gestern Abend beim Abendessen haben wir uns kurz ausgetauscht, dass ich heute predige. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin noch nicht ganz klar für mich innerlich mit diesem Text, der fordert mich heraus. Dann fragt mich mein Sohn, der Jonah, um was es geht. Habe ich ihm den Text gelesen, mit dem Kamel und mit dem Nadelöhr, mit dem Reichen. Dann sagt er, das geht nicht, das geht nicht. Er hat einen sehr reichen Freund für meine Verhältnisse. Dann hatte der gar keine Chance, da ins Himmel zu kommen. Ja, so geht es auch den Jüngern. Auch sie reagieren menschlich, ja, sie reagieren mit dem Setzen. Und sie fragen nochmal Jesus, ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Logische Frage, wer kann dann? Auch hier wieder, dieses wer kann dann impliziert, dass es nicht nur um Reiche geht, sondern dass wir alle angesprochen sind. Natürlich, und das ist allen Umständen klar, und ich denke, das ist auch euch klar, niemand garantiert niemand, auch nicht einer, der sich durch das größte Nadelöhr der Welt zwingen würde. Es ist einfach, seien's der Menschen unmöglich. Gebote halten, gut und wichtig. Aber ins Reich Gottes gelangen, da hilft der größte Fleiß, der lebenswürdigste Mensch und der aktivste Samariter nichts. Aber mitten in die Ratlosigkeit der Jünger sagt Jesus den entscheidenden Satz, und das ist der Vers 27. Menschlich gesehen, no way, unmöglich, aber nicht für Gott. Bei Gott ist alles möglich. In diesem Abschnitt geht es mehr, nicht mehr um die Frage, ob es Begüterte schwerer haben, ins Reich Gottes zu gelangen als Arme. Jesus nimmt den Dialog mit dem begüterten Mann zum Anlass, die Frage zu stellen, wie kommen wir ins Reich Gottes? Und das wird geradezu klassisch in Szene gesetzt. Der Reiche schafft es nicht von sich aus. Niemand schafft es. Und gerade das Sprichwort vom Kamel unterstreicht ja die Aussichtslosigkeit, das auf eigene Anstrengung zu vertrauen. Selbst die Jünger sind ratlos, ja, entsetzt. Da sah er sie alle an und weist die Spur zum einzigen, zum ewigen Leben. Er und nochmals er. Gott selbst öffnet die Tür zum ewigen Leben. Er allein gewährt Einlass und Bürgerrecht. Es ist Gnade. Ich bekomme, was ich nicht verdient habe. So einfach, so klar, es ist durch keine Tat zu erwirken. Wir können nur die Hände öffnen und uns vor Gott beschenken lassen. Arme und Reiche, Fremde und Jünger und Jüngerinnen. Alle, wenn wir die Hände und die Arme öffnen und uns beschenken lassen, dann werden wir beschenkt. Nicht mit irgendwas, sondern mit ewigem Leben. Dem Leben in Gottes Nähe. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Kommt ein Kamel durchs Nadelöhr? Klares Nein. Damit ist aber auch klar, keiner und keine kommt ins Reich Gottes. Menschlich gesehen. Unmöglich. Kommt ein Kamel durchs Nadelöhr? Klares Ja. Damit ist aber auch klar, jeder und jede kann ins Reich Gottes kommen. Gut ist, dass das menschliche Nein nicht das Ende ist, sondern dass es weitergeht mit dem göttlichen Ja. Natürlich, ich habe es schon gesagt, geht es in dem Text nicht nur um materiellen Reichtum, sondern um all unsere Möglichkeiten, die wir haben. Es geht um die Erkenntnis, dass wir nichts zu erbringen haben und nichts beisteuern können, was uns vor Gott gerecht macht oder uns ewiges Leben erschließt. Es geht um das Loslassen als dessen, worauf wir jenseits von Jesus vertrauen. Und ich zitiere oder bringe uns nochmal einen Vers in Erinnerung, den der Felix heute Morgen schon gelesen hat, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Der Weg zum ewigen Leben ist gekennzeichnet durch lebendigen Glauben an Jesus. Dieser lebendige Glaube wird sich zunehmend in einem Leben in kompromissloser Nachfolge widerspiegeln. Unser Wohlstand, unsere Möglichkeiten bringen uns in Lebensgefahr, denn sie halten uns ab von kompromissloser Nachfolge. Nachbefolgen bedeutet, sich in allem von Jesus abhängig zu machen. Und das bedeutet, unseren Anspruch auf Reichtum, unsere Sichtweisen und unsere Möglichkeiten aufzugeben. Kompromisslos. Für mich ist das herausfordernder Text, weil ich mache Sachen gerne selber, bevor ich jemanden um Hilfe frage. Und an der Stelle gesagt zu bekommen, Markus, egal was du machst, egal wie du dich anstrengst, am Ende reicht es nicht. Das ist frustrierend für mich. Auf der anderen Seite befreit es mich aber auch von, ich muss das besitzen, ich muss dies und jenes tun. Es macht mich frei von dem. Und je mehr ich versuche, das auch in meinem Glauben zu praktizieren, ich möchte lernen, auch von Haus loszulassen, ich möchte loslassen von was auch immer, merke ich auch, dass mir das gut tut, dass mich das eine Freiheit schenkt. Und ich kann sagen, wie es Paulus im Philipper schreibt, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Es ist ein Prozess, es ist ein Weg, aber Glaube ist ja nie zu Ende. Und ich möchte mehr und mehr das lernen, Jesus an die erste Stelle zu stellen. Wenn wir in diesem Glauben vorwärts gehen, werden wir immer wieder neu erleben. Das Kamel kommt durchs Nadelöhr. Silke, bitte. Nichts ist bei Gott unmöglich. Amen.